In den polnischen Städten lebten damals oft bis zu 80% Juden. Sie sind verschwunden, aber ihre Geister sind geblieben, in den Straßen und in der Landschaft. Man kann oder will sich daran oft nicht erinnern, aber es gibt auch welche, für die die Vergangenheit unheimlich wichtig ist.
So wichtig, dass sie darüber schreiben. 70 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz und 25 Jahre nach der Wende entsteht in Polen eine Art Holocaust-Literatur. Wer sie schreibt und was darin zu lesen ist, hören Sie in Kürze. Auch unser zweites Thema heute beschäftigt sich noch einmal mit der Shoah. Diesmal geht es um das Überleben im Versteck als Kind und die daraus resultierenden seelischen Verletzungen. Ich bin Mirjam Rösch-Helfrich und begrüße Sie mit einem herzlichen Shalom. Die gemeinsame, aber auch trennende Geschichte zwischen Polen und Juden ist über 1000 Jahre alt. Als das Königreich Polen im 10. Jahrhundert gegründet wurde, galt es als der toleranteste Staat Europas. 1264 wurden in dem Statut von Kalisz, das Herzog Bolesław erließ und später von König Kasimir dem Großen 1334 erweitert und bestätigt wurde, weitgehende Rechte der Juden geregelt. In der Folge entstand in Polen eine der vitalsten jüdischen Gemeinden Europas. Während des Zweiten Weltkrieges fast völlig ausgelöscht, begann in Polen erst nach der Wende die Beschäftigung mit der jüdischen Geschichte des Landes, dem Holocaust und der kommunistischen Ära. Arkadiusz Luba informiert.
Der im vergangenen Herbst verliehene Preis der Krakauer Buchmesse zeigte, dass die Themen Judentum und Holocaust in Polen immer noch lebendig sind. Mit dem nach dem polnischen Diplomaten, Geografen und Historiker Jan Długosz benannten Preis wurde das Buch Polski Teatr Zagłady, also das polnische Theater der Vernichtung, von Grzegorz Niziołek geehrt. Wir lesen darin:
Den Holocaust zu erzählen geht nicht ohne Worte wie Spiel, Maske, Illusion, Regie, Rolle, Bühne, Kulisse, Tragödie, Opfer. Die Überlebenden würden sich gerne Komödianten nennen, die nur dank dem Spiel überlebt haben. Die Zeugen des Geschehens würden gerne im Schatten des Publikums versteckt bleiben. Und die Täter würden ihre Taten als tragisch bezeichnen, wenn man es ihnen erlauben würde.
Bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs lebten in Polen knapp 3,5 Millionen Juden. Sie waren die größte Bevölkerungsgruppe jüdischen Glaubens in Europa. 90% von ihnen wurden von den Nazis ermordet. Aus den grausamen Kriegserfahrungen und auch aus dem späteren Antisemitismus der Kommunistischen Partei resultierte bedeutende Literatur, die sich mit dem Thema beschäftigt, unterstreicht Professor Dariusz Stola, Historiker und Direktor des neu eröffneten Museums der Geschichte der polnischen Juden Polin in Warschau.
Das kommunistische Polen war ein Nationalstaat, in den die Juden nicht gepasst haben. Doch die Holocaust-Debatte war die ganze Zeit präsent. In der Literatur, im Film und in persönlichen Erzählungen. Da die Vernichtung der europäischen Juden auf polnischem Boden stattfand, waren Polen automatisch Augenzeugen dessen. Sie haben die Vernichtung gesehen, gehört und gefühlt.
So wuchsen viele polnische Schriftsteller im Schatten des Krieges auf und wurden gebrandmarkt. Jan Tomasz Gross war einer der letzten Juden, die 1968 Polen verlassen haben. Sein Buch »Die Nachbarn«, in dem er über den Mord an den Juden von Jedwabne schreibt, stieß in Polen die ersten ernsthaften Diskussionen darüber an. Seitdem sind hunderte andere Werke entstanden. Oft fangen aber erst die Nachkriegsgenerationen an, sich mit der polnisch-jüdischen Geschichte auseinanderzusetzen, meint der Mit-30er Piotr Paziński, der auch über den Holocaust schreibt.
In den polnischen Städten lebten damals oft bis zu 80% Juden. Sie sind verschwunden, aber ihre Geister sind geblieben, in den Straßen und in der Landschaft. Man kann oder will sich daran oft nicht erinnern, aber es gibt auch welche, für die die Vergangenheit unheimlich wichtig ist.
Viele schreiben auch aus psychotherapeutischen Gründen, zum Beispiel um die Sünde einer Vernachlässigung abzubüßen, wie die Reporterin Joanna Wańkowska-Sobiesiak in ihrem Buch über die jüdischen Nachbarn offenbart.
Das hat mich längere Zeit verfolgt, ein gewisses Trauma. Als ich die Geschichten meiner Großeltern und Eltern noch hören konnte, hatte ich weder die Zeit noch die Lust dazu. Und als ich mich dazu schließlich doch entschieden habe, lebten sie alle nicht mehr.
Alle Protagonisten von Wankowskas Sobieschak halfen Juden, den Krieg zu überleben. Keine andere Nation ist unter der wichtigsten israelischen Auszeichnung Gerechte unter den Völkern stärker vertreten als die Polen. Und doch vertritt Dr. Bożena Kew, Literaturforscherin im Jüdischen Historischen Institut Emanuel Ringelblum, die These, Antisemitismus sei eine nicht geschlossene Geschichte.
Die Lebendigkeit des polnischen Antisemitismus scheint einerseits ein absurdes Phänomen zu sein, wenn man bedenkt, dass die Juden in Polen zahlenmäßig eine unbedeutende Minderheit sind. Andererseits wird das Verhältnis zwischen Polen und Juden während des Holocausts durch die intellektuellen und wissenschaftlichen Eliten revidiert. Dies trifft aber oft auf Widerstand.
Schuld daran ist unter anderem das Bildungssystem. Es hatte kommunistischen Ideologien zu dienen. Der Aspekt der Vernichtung wurde verallgemeinert, manipuliert oder verzerrt. Bis zum Jahr 1991 entstand daher kein bahnbrechender Kanon zu Holocaust-Literatur. Erst nach der politischen Wende 89 entstanden in Polen allein über 100 Prosastücke, die den Holocaust beschreiben. Polnische Schriftsteller hätten die Holocaust-Erfahrung am vielfältigsten beschrieben, unterstreicht dabei Sławomir Buryła, Professor für die Holocaust-Literatur.
Diese Literatur ist künstlerisch und thematisch vielfältiger als die der Volksrepublik Polen. Man wollte damals eher dokumentieren. Die jüngeren Schriftsteller fühlen sich dagegen freier im Umgang mit dem Thema. Sie schreiben in einer postmodernistischen Poetik. Oder sie schreiben eine Horror- und keine direkte Holocaust-Geschichte in einer fragmentarischen Albtraumsprache. So etwas war früher nicht denkbar.
Buryłas erste wissenschaftliche Studie, die vom Institut für Literaturforschung der Polnischen Wissenschaftsakademie gefördert wird, zeigt, wie reich ist die polnische Literatur zum Holocaust. Die Autorenbiografien sind oder waren in Holocaust nicht direkt verstrickt, meint der Professor.
Weder den Innen- noch den ausländischen Akademikern war es bewusst, wie umfangreich die polnische Literatur zum Holocaust ist. Aufgrund der Traumata und der Zensur konnte man darüber nicht normal sprechen. So hat man sich durch die Literatur ausgedrückt.
Neben den Werken zum und über den Holocaust werden im heutigen Polen wie einst viele Bücher jüdischer Autoren publiziert. Große Verdienste hat hierbei der Krakauer Verlag Austeria, der alte und neue jiddische und hebräische Literatur popularisiert. Das geschriebene Wort sei enorm wichtig bei der gesellschaftlichen Bildung und der Wiederherstellung der jüdischen Kultur in Polen, meint der Verleger Wojciech Ornat.
Man sollte mit der Bildung, mit Büchern anfangen, wenn man die Gesellschaft verändern will. Unsere Bücher erreichen die intellektuellen Eliten dieses Landes. Die meisten Werke, die wir verlegen, sind Teil der polnischen Literaturgeschichte, da viele von ihnen einen Bezug zu Polen haben. Durch die Wiederherstellung der jüdischen Literatur geben wir sie der Welt wieder. Sie kann für jeden interessant sein.
Ich ging, um zu sehen, wo Menschen verbrannt wurden. Ich ging, um aus der Substanz ihres Todes zu tanken. Ich ging, um zu sehen, wie die wachsame Erde nach dem Ende des Schlachtens handelt. Mein Gedächtnis ist auf die Lyrik der Asche empfindlich und kann von keinem anderen Überfluss leben,
schrieb der polnische Dichter Wacław Iwaniuk. Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch, meinte der Philosoph Theodor Adorno. Aus literaturhistorischer Sicht hat jedoch der Krieg einen Komplex neuer Themen erzeugt, der das bestehende Repertoire der Charaktere, Situationen und Erfahrungen erweiterte und bereicherte. Holocaust erzählen? Dazu haben die Polen enorm beigetragen.
Kinder, die während der Shoah versteckt gehalten wurden, meist auch mit falscher Identität, um sie zu schützen, überlebten. Aber waren sie danach in der Lage, ein ganz normales Leben zu führen? Ein wie auch immer gestaltetes bürgerliches Glück zu finden? Zwei Frauen blicken heute zurück auf ein Leben, das sie mit oder trotz ihrer Traumata gemeistert haben. Sie stehen hier stellvertretend für die Generation der Child Survivors. Und Angelika Kalmev hat sie getroffen.
And you know, more than hunger, more than suffering.
Mehr als Hunger und Elend macht mir die Erniedrigung zu schaffen. Dass ich versteckt wurde, dass ganz normale Menschen mich gejagt haben.
Im Gespräch mit der Shoah-Überlebenden Lea Balint.
Die Israelin mit polnischen Wurzeln gehört der Generation der sogenannten Kinderüberlebenden oder Child Survivor an. Child Survivor sind heute zwischen 70 und 80 Jahre alt und sie haben zunehmenden Betreuungsbedarf. Nach Auskunft der zentralen Wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland sehen sich Beratungsstellen für Shoah-Überlebende jetzt häufiger Menschen gegenüber, die zum Teil sehr früh von ihren Familien getrennt und unter falschen Identitäten versteckt wurden, etwa in christlichen Familien oder Klöstern wie Lea Barlind.
It was unbelievable that I survived, but
es erschien so unglaublich, dass ich überlebt hatte. Aber was sollte das heißen, überleben? Ich dachte damals, Kinder würden in Klöstern geboren und die Nonnen seien ihre Mütter. Woher hätte ich wissen sollen, was eine Familie ist?
Lea wird
1938 in einer jüdisch-orthodoxen Familie im polnischen Ostrowiec geboren. Im Jahr 1939 überfallen die Nazis Polen. Leas Vater wird deportiert. 1943 verliert sie auch die Mutter. Helfer aus dem Untergrund bringen das Kind in ein Kloster. Dort wird Lea zu Lina. Heute noch sieht sich die Überlebende in ihren frühesten Erinnerungen als katholisches Mädchen. Nach Kriegsende wird Lea von einer Cousine identifiziert und in ein jüdisches Kinderheim gegeben. Dort findet sie der Vater, der das Konzentrationslager Auschwitz überlebt hat. Die erste Begegnung wird zum Schock.
Ich sah drei Männer, zwei von ihnen sehr elegant gekleidet. Der in der Mitte wirkte aufgedunsen, obwohl er sehr dünn war. Seine Augen lagen tief hinten, wie bei einem Totenschädel. Ich ging also zu einem der Gutaussehenden und sagte, hallo. Doch der Mann gab mich weiter. Als ich merkte, welcher mein Vater war, bin ich weggerannt.
Lea bleibt zunächst im Kinderheim. Als sie 12 Jahre alt ist, emigrieren Vater und Tochter nach Israel. Leas Situation wird dort von Gleichaltrigen kaum verstanden.
Manche sagten, ihr seid doch wie die Schafe zur Schlachtbank gelaufen, ihr habt doch nie gekämpft. Also verschwieg ich meine Geschichte, um wie alle anderen zu sein.
Die Bemühungen um Anpassung haben Erfolg. Lea studiert, arbeitet als Hebräischlehrerin, heiratet, bekommt drei Kinder, betreut Freiwillige. In jenen Jahren entfernt sie sich von ihrer polnischen Vergangenheit, vergisst die Sprache. Lea Barlind ist schon über 40 Jahre alt, da lädt die Jerusalemer Universität zu einer Bildungsreise nach Polen ein. Lea Barlind wagt die Konfrontation mit ihrer verdrängten Vergangenheit. Nach dem Ende des kommunistischen Regimes forscht sie in Polen nach den Namen geretteter jüdischer Kinder. Im Jüdischen Historischen Institut in Warschau entdeckt sie ihre ersten Lebensjahre.
There were cards.
Es gab dort Karteikarten von den Heimkindern. Mein Name war leider nicht dabei, auch nicht der aus dem Kloster. Auf der letzten Karte stand Seidenberg, der Name meiner Mutter.
Zudem enthält die Karteikarte aufschlussreiche Informationen. Mutter und Tochter waren 2 Jahre im Ghetto Ostrowiec, dann gingen sie nach Warschau. Die Mutter wurde von der Gestapo verhaftet. Später hört Lea Barlind über Dritte, ihre Mutter sei verraten und von der Gestapo ermordet worden.
Das ist meine Geschichte. Ich fand meine verlorenen Jahre, die mir mein Vater nicht erzählen konnte, weil er in Auschwitz war.
Lea Barlind hat ihren Vater zurückbekommen. Eine ganz andere Geschichte erzählt die Shoah-Überlebende Miriam Magal. Sie hat keine Verbindung mehr zu ihrer Ursprungsfamilie.
Ich war ja zwei verschiedene Menschen. Also bis ich das erfahren habe, wer ich bin, war ich offiziell, also bin ich ja mit meinen Papieren immer noch, eine bestimmte Person. Und dann mit 21, als ich volljährig wurde, dann habe ich meine eigene Identität zusammengebastelt, habe sie aber erst richtig gefunden, als ich in Israel ankam.
Miriam Magal wird 1942 im heutigen Polen geboren, im damals ostpreußischen Treuburg. Sie wächst in Seesen am Harz auf, geht als Au-pair-Mädchen nach Genf, übersiedelt nach London. Dort putzt sie in einem jüdischen Haushalt, beginnt als Jüdin zu leben. Sie studiert Übersetzerin in Saarbrücken, emigriert 1969 nach Israel, arbeitet dort für internationale Organisationen. Privat erlebt sie Liebe und Trennung, zieht schließlich mit ihrem Sohn wieder nach Deutschland. Über ihre Vergangenheit schweigt sie. Zu Beginn der Nullerjahre wird in Berlin das Holocaust-Denkmal für die ermordeten Juden Europas errichtet. Miriam Magal übersetzt dafür Texte aus dem Hebräischen, aus dem Jiddischen und fasst einen Entschluss.
Die Beschreibung, wie die Juden in Samosch ermordet wurden, also war grausam. Und dann habe ich mir eben vorgestellt, dass eben auch meine Familie da war. Und dann dachte ich, so, jetzt muss ich endlich mal darüber reden. Mein Sohn hat immer gerätselt, wer ist seine Mutter? Und dann wusste er endlich, wer seine Mutter ist. Und dann habe ich ihm so viel darüber erzählt. Ihm sagt er, schreib ein Buch drüber, damit ich das nicht mehr hören muss. Das habe ich dann auch gemacht.
Im Jahr 2010 erscheint Miriam Magals autobiografischer Roman »Das Brot der Armut«. Demnach beginnt ihre Geschichte in einer jüdischen Arztfamilie aus Warschau. Miriam Magals alter Ego wird auf der Flucht geboren, in einem Versteck unweit von Treuburg. Die Eltern vertrauen das Baby ihrem deutschstämmigen Hausmädchen an. Die Mutter stirbt an den Folgen der Geburt, der Vater wird von den Deutschen ermordet. So nimmt die Angestellte das jüdische Waisenkind nach Kriegsende mit nach Westdeutschland. Sie findet einen Lebenspartner, erklärt das Kind vor den Behörden zur eigenen Tochter. Für das Mädchen beginnt ein Martyrium, an das sich Autorin Miriam Magal lebhaft erinnert.
Wir wohnten in diesem Flüchtlingslager mit sehr hellhörigen Baracken. Also wenn da jemand in der ersten Wohnung sich umdrehte, hat man es in der fünften Wohnung gehört. Und dort wurde ich vom Alter von 5 bis 15 Jahren regelmäßig vergewaltigt. Und das haben alle mitbekommen. Ich habe versucht, mir Hilfe zu suchen. Und alle haben mir gesagt, du liest zu viel, das ist Fantasie.
Weiter mit der Schilderung im Roman. Hier weiß die junge Protagonistin nichts über ihre jüdische Herkunft. Erst als eine Trennung von der Familie bevorsteht, erfährt sie die Wahrheit. Die 18-Jährige hat einen Au-pair-Aufenthalt in Genf geplant. Am Abend vor der Abreise nimmt die Retterin sie beiseite und erzählt bis zum Morgengrauen über die Umstände ihrer Geburt. Dann verabschieden sich die beiden voneinander. Der jungen Frau bleiben eine hebräische Heiratsurkunde ihrer Eltern und 2 Schmuckstücke. Ein weiteres Gespräch gibt es nicht, denn die Retterin stirbt bald darauf. Autorin Miriam Magal quälen Fragen.
Warum hast du niemanden von meiner Familie gesucht? Warum hast du mich nicht einer jüdischen, israelischen Organisation übergeben? Ich hätte ein ganz, ganz anderes Leben gehabt, wenn ich in Israel in einem Jugenddorf aufgewachsen wäre. Ich wäre von Anfang an frei und unbeschwert gewesen und hätte mein eigenes Leben bestimmen können, statt dass ich da beleidigt, gedemütigt und vergewaltigt wurde und mir jede Möglichkeit zur Bildung genommen wurde. Also ich bin sehr bitter, es tut mir leid, ja.
Das Abitur durfte Miriam Magal nicht machen, aber für ihre Bildung hat sie selbst gesorgt. Bildung scheint ihr zu einer Art Verteidigungswaffe gegen ihre verrohte Umgebung geworden zu sein. Die Arbeit als Dolmetscherin und Übersetzerin wird ihr zur Selbstdefinition, sagt sie. Nach eigenen Angaben hat Miriam Magal neben Deutsch, Englisch und Französisch 11 weitere Sprachen gelernt. Sie hat mit 53 Jahren ihr Abitur nachgeholt und ein zweites Mal studiert. Sie hat 300 Bücher übersetzt, Sachbücher und Romane geschrieben. Auch für ihre Lebenserzählung hat sie ein literarisches Genre gewählt. Historische Faktentreue ist hier nicht vorgesehen, das zeigt etwa der Schluss des Buches. In Israel lässt die Autorin ihr alter Ego durch einen Terroranschlag sterben.
Um die Wunde zum Heilen zu bringen, schreibe ich ja Bücher. Die Protagonisten sterben immer gewalttätig mit viel Feuer und mit viel Blut. Und das ist meine Art, diese Vergangenheit aufzuarbeiten. Ich bin gerade beim 4. Buch und da sterben auch wieder die Leute auf nicht besonders angenehme Art und Weise. Ich kann es nicht anders.
Da wir zu Beginn der Sendung aus Polen berichteten, bleiben wir jetzt auch zum Schabbat dort. Hören Sie die Motzitzer Chassidim, die heute in Israel ansässig sind. Im Studio war Miriam Reusch-Helfrich. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbes.
Bum 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 b Bogirien vesmach bilevovi Pirioi sikimeioi vai torevivi Ulezio ingoiotovi se machtat mia Eliahu anovi melecham shia Ochein ova midim yachad tipoleim avovachad Ay 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 lidi bon Li bobo bom yiv kod yeis Yale goy echod Yoyr choy sov yatsni yach Ey li yohu anovi Melech amashiyya Oy mi mizroch le maro Yey yoy lazo yser egrovo Aron, baron Laroy mechom okrohom Alloy vovo yatsriyach Eli Yahu Anovi, Melech HaMashiach. Bam bim bam bim 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 bam bim bam bim bam bim bam bam. Bam bim bam bim 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 bam bim bam bim bam bim bam bam. Bam bim bam bim 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 bam bim bam bim bam bim bam bim bam. Yam bim 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 bai, yam bim bim bai, yam bim bam bim bam. Zeidim malech yadom moy turno fishva kevayma oy mi yishma mishma bavedu vanu su neg bav yom asher eschem yavriyat eliyo anovi melech hamashiya ono kol ibrayra ki neyrad nezra Oy roy, oy roy zubora, kon kaftoy vofera, al harzi yonya fria, hey di yo anovi, melech amoshiya.